Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Herrn Mayer, den stellvertretenden Regierungssprecher und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, außergewöhnlicherweise heute am Donnerstag, weil wir ja gestern die Kabinettsklausur hatten und da direkt PK ausgefallen ist und weil wir ja morgen einen Feiertag haben. Wir beginnen mit den Themen des Kabinetts von gestern, vielleicht in aller Kürze. Herr Mayer, bitteschön.
Ja, genau. Ich habe gedacht, ich bringe Ihnen trotz der PK gestern und diverser anderer Anlässe nochmal einen kurzen Überblick mit zur Klausur und auch zur Kabinettssitzung gestern, um Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, an der einen oder anderen Stelle nachzufragen, wenn das gewünscht ist. Wir haben in der Tat die letzten beiden Tage mit einer intensiven Kabinettsklausur in der Villa Borsig verbracht. Wir haben dort intensive Diskussionen gehabt, sehr ernsthafte Diskussionen, eine konzentrierte, aber auch eine gute Arbeitsatmosphäre. Schwerpunkt war die weitere Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und einen schnellen, digitalen und handlungsfähigen Staat in Deutschland voranzubringen. Dazu hat das Kabinett dann am Ende der Kabinettsklausur auch konkrete Beschlüsse gefasst. Aus unserer Sicht war die Klausur ein Erfolg, sowohl inhaltlich als auch atmosphärisch. Der Bundeskanzler, Vizekanzler Klingbeil und Innenminister Dobrindt haben die gute, vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit im Anschluss eben auch hervorgehoben. Auf der Agenda des Kabinetts eine Reihe von Themen, die ich kurz kursorisch nennen möchte, insbesondere im Fokus die Verabschiedung der Modernisierungsagenda als wichtiger Beitrag, um die Bürgerinnen und Bürger und auch Unternehmen konkret in ihrem Alltag zu entlasten, Verwaltungsprozesse zu vereinfachen und zu digitalisieren. Die Modernisierungsagenda ist die Basis für eine grundlegende Erneuerung von Staat und Verwaltung. Weitere Beschlüsse betrafen das Ziel, dem Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich zu begegnen, den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur, einen Aktionsplan für den Weg hin zu einem Fusionskraftwerk in Deutschland und das möchte ich auch besonders hervorheben, das Kabinett hat einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung beschlossen. Die Richtlinie sieht unter anderem vor, dass sowohl das Reisen in terroristischer Absicht in Risikogebiete ebenso unter Strafe gestellt werden soll wie die Rückkehr von dort. Ziel des Gesetzes ist es, auf die Gefahr von Terroranschlägen, zum Beispiel mit Fahrzeugen oder Messern, zu reagieren. Es ging weiter um die Modernisierung des Dienstrechts, wo wir ebenfalls Eckpunkte beschlossen haben, die Stärkung der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien und vor dem Tag der Deutschen Einheit besonders wichtig. Die Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Elisabeth Kaiser, hat ihren Jahresbericht mit dem Titel 35 Jahre Aufwachsen in Einheit ausführlich vorgestellt, hier auch dann gestern vor Ihnen auch noch mal in der Bundespressekonferenz. Allein die Vielzahl der Kabinettsbeschlüsse macht deutlich, die Bundesregierung arbeitet mit Hochdruck daran, der notwendigen Wettbewerbsfähigkeit und Modernisierung, dem wirtschaftlichen Aufschwung in unserem Land einen kräftigen Schub zu geben. Und dafür war das aus unserer Sicht eine ganz wichtige Wegmarke.
Vielen Dank. Dann kommen wir gleich zu den Terminen des Kanzlers für die nächste Woche vielleicht.
Dann mache ich in der Tat weiter. Blick auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers. Ich möchte noch einmal auf die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken hinweisen. Von heute an, dem 2. bis zum 4. Oktober, finden in Saarbrücken die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Bundeskanzler Merz trifft morgen am Freitag um 9.30 Uhr an der Staatskanzlei in Saarbrücken ein. Um 10 Uhr besucht der Bundeskanzler dann den ökumenischen Gottesdienst in der Ludwigskirche, bevor er um 12.15 Uhr am Festakt in der Kongresshalle teilnehmen wird und dort auch eine Rede halten wird. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, worüber wir uns besonders freuen als Bundesregierung, wird bei dem Festakt dabei sein. Wie Sie wissen, wird die Bundesregierung mit vielen Informationsständen beim Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken zu Gast sein. Zudem gibt es ein Dialogforum, in dem sich verschiedene Bundesministerinnen und Minister den Fragen der Gäste stellen. Der Bundeskanzler wird am 3. Oktober auch in den ostdeutschen Bundesländern sein. Vor einem Besuch beim MDR in Halle wird er am Kerzensingen teilnehmen, das zum Tag der Deutschen Einheit in Halle unter dem Dach der bundesweiten Initiative Deutschland singt und klingt stattfindet. Er schafft hier sozusagen auch symbolisch den Brückenschlag zwischen West und Ost mit dem Termin am 3. Oktober und will diesen Besuch auch verstanden wissen als Zeichen der Anerkennung und des Respekts vor der Lebensleistung der Menschen in Ostdeutschland. Für Sonntagabend, 5. Oktober, ein kleiner Programmhinweis. Der Kanzler wird an diesem Tag bei der Sendung Karin Mioska in der ARD zu Gast sein. Und auch für den Montagabend ein Programmhinweis. Der Kanzler wird an diesem Tag bei der ersten Sendung Pina Atalay auf NTV zu Gast sein. Am Dienstag, den 7. Oktober, wird der Bundeskanzler im Rahmen seiner Antrittsbesuche in allen Bundesländern in die freie Hansestadt Bremen reisen. Bei seiner Ankunft wird der Bundeskanzler vom Präsidenten des Senats Andreas Bovenschulte sowie vom Kommandeur des Marinefliegerkommandos in Nordholz, Kapitän zur See Broder Nielsen, empfangen. Im Anschluss führt der Kanzler ein Gespräch mit dem Senat zu aktuellen politischen Themen. Am Mittwoch besucht der Bundeskanzler die Hafenanlagen im Überseehafengebiet Bremerhaven. Dort wird er sich über die Bedeutung des Hafens für die Bundespolitik sowie über Perspektiven seiner weiteren Entwicklung austauschen. Es wird dort vor Ort dann auch ein Pressestatement geben. Am Mittwoch, den 8. Oktober, bleiben Sie bei mir, leitet der Bundeskanzler ab 10 Uhr das Bundeskabinett. Und am 9. Oktober lädt der Bundeskanzler zum Automobildialog ein, ins Kanzleramt. Neben Automobilherstellern mit Produktion in Deutschland werden auch Vertreter und Vertreterinnen der Zulieferindustrie, Ministerpräsidenten betroffener Bundesländer sowie Verbands- und Arbeitnehmervertretungen an diesem Termin teilnehmen. Von Seiten der Bundesregierung nehmen außerdem die Bundesministerinnen und Minister Klingbeil, Reiche, Schnieder, Schneider, Baas und Frey teil. Für das Gespräch sind 2 Stunden eingeplant, und zwar von 13 bis 15 Uhr. Im Mittelpunkt des Dialogs steht die Diskussion über die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilwirtschaft. Die Bundesregierung will gemeinsam mit allen Beteiligten Lösungen finden, um die deutsche Automobilindustrie für die Technologien der Zukunft erfolgreich aufzustellen, dabei Arbeitsplätze sichern und die Klimaziele, die wir uns gemeinsam vorgenommen haben, erreichen. Danach wird der Bundeskanzler gemeinsam mit dem Vizekanzler und Bundesfinanzminister, der VDA-Präsidentin Hildegard Müller und der IG Metall-Vorsitzenden Christiane Benner ein Pressestatement abgeben. Das Statement wird auch live auf bundesregierung.de gestreamt und zu sehen sein. Es geht noch ein wenig weiter. Auch am Donnerstag gegen 16 Uhr nimmt Bundeskanzler Merz an der Jahrestagung des Markenverbands, dem Tag der Markenwirtschaft in Berlin, teil. Der Bundeskanzler wird dort gegen 16.20 Uhr eine Rede halten. Das Motto des diesjährigen Tages der Markenwirtschaft ist Marken machen Mut. Das lasse ich so stehen. Anschließend am Donnerstag werden der Bundeskanzler und die Bundesministerinnen und Minister an einem Abendessen mit den Richterinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts im Bundeskanzleramt teilnehmen. Diese Treffen finden seit Jahrzehnten regelmäßig statt. Die Gespräche dienen einem allgemeinen Gedanken- und Erfahrungsaustausch und sind ein mittlerweile traditionelles Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung zwischen 2 Institutionen unseres demokratischen Verfassungsstaates. Und damit bin ich am Ende, zumindest der Termine für nächste Woche.
Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes.
Ja, ich darf Ihnen eine Reise des Bundesaußenministers ankündigen. Außenminister Wadephul reist am Sonntag nach Katar, wo er Gespräche mit dem katarischen Außenminister führen wird. Im Zentrum der Gespräche werden die aktuellen regionalen Fragen stehen, allen voran natürlich die Bemühungen Katars um einen Waffenstillstand, um die Umsetzung des US-Friedensplans in Gaza. Anschließend reist der Außenminister weiter nach Kuwait, wo er an einem gemeinsamen Außenministertreffen der EU und des Golfkooperationsrats teilnehmen wird. Kuwait hat aktuell den Vorsitz im Golfkooperationsrat. Im Fokus des Treffens werden regionalpolitische Themen wie die Lage im Gazastreifen, in Syrien, in Iran, in Jemen stehen. Und zudem wird es um eine Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und dem Golfkooperationsrat gehen, die beim ersten Gipfel beschlossen wurde, der Staats- und Regierungschefs im vergangenen Jahr in Brüssel. Die Golfstaaten sind wichtige Akteure in der Region, die über die arabische Halbinsel und den Persischen Golf hinaus über großen Einfluss verfügen. Sie haben in den letzten Jahren für die Außenbeziehungen der Europäischen Union enorm an Bedeutung gewonnen. Die Interessen der Golfstaaten an Frieden, Sicherheit und Wohlstand teilt auch die Bundesregierung. Auch in den Bereichen Handel und Investitionen sind die Golfstaaten natürlich wichtige Partner für Deutschland. Sie haben sich eine dynamische wirtschaftliche und gesellschaftliche Reformagenda zur Diversifizierung und Öffnung gegeben. Und das bietet auch deutschen Unternehmen und europäischen Unternehmen Gelegenheiten für verstärkte Aktivitäten in der Region. Danke.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Vielen Dank, dann kommen wir zu Ihren Fragen und gehen erstmal die Kabinettsthemen durch. Gibt es Fragen zu den Kabinettsthemen? Gibt es Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Fangen wir mal 3. Oktober, Herr Hönig. Herr Wilp hat eine Frage zum 3. Oktober.
Ja, zum 3. Oktober. Man hörte, dass der Bundeskanzler so eine Art Ruckrede plane am 3. Oktober. Können Sie uns ein bisschen einstimmen? Welche Themen wird er ansprechen? Was ist Sinn und Zweck dieser Rede? Und ist für solche Reden nicht eigentlich der Bundespräsident zuständig? Danke.
Ja, also was das Label angeht, das würde ich gerne Ihnen überlassen. Das ist dann am Ende glaube ich, eher Ihre Aufgabe, dem auch ein Label zu geben. In der Tat wird er eine Rede halten, und dieser Tag der deutschen Einheit ist für unser Land ein besonderer Tag, es war auch für den Bundeskanzler ein sehr besonderer Tag, und das wird sicherlich in dieser Rede auch deutlich werden. Er wird sicherlich Mut machen, was Deutschland zum Leisten imstande ist, was sie auch in der Geschichte dieses Landes, insbesondere mit der Wiedervereinigung, aber auch, sage ich mal, dem wirtschaftlichen Aufschwung, den dieses Land in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat, schon vieles geschafft hat. Aber auch, sage ich mal, in völlig neu und veränderten Zeiten den Mut und die Zuversicht haben kann, auch die Herausforderungen, die wir heute vor uns sehen, begegnen zu können. Und das gemeinsam. Das Motto des 3. Oktober ist ja dann auch feiern, was uns verbindet. Und wir sind, glaube ich, im politisch-gesellschaftlichen Diskurs sehr stark dabei, Dinge zu betonen, die uns trennen und manchmal auch gegeneinander auszuspielen. Und deshalb ist, glaube ich, das Motto feiern, was uns verbindet, und auch die Gewissheit und Erkenntnis, dass uns in diesem Land, in Ost und West, aber auch insgesamt als Gesellschaft deutlich mehr verbindet, als uns trennt, vielleicht auch so etwas, ja, wie ein passendes Motto für diesen Tag.
Gibt es weitere Fragen zu diesem festaktuellen Reden? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu den TV-Auftritten des Kanzlers bei der ARD und bei NTV? Das sehe ich auch nicht. Zum Antrittsbesuch in Bremen? Sehe ich auch nicht. Zur Kabinettssitzung? Da reden wir dann nächste Woche Mittwoch drüber. Zum Autogipfel? Sehe ich auch nicht. Doch, also Autogipfel nicht. Ja, dann sind Sie dran. Ja,
genau, Herr Mayer, können Sie noch mal sagen, aus welchen Bundesländern genau da Vertreter kommen, welche Ministerpräsidenten?
Kann ich jetzt im Einzelnen noch nicht sagen. Das ist ja häufig auch im Vorfeld solcher Veranstaltungen so, dass sich manches dann auch sehr kurzfristig entscheidet. Es sind eingeladen die Ministerpräsidenten der betroffenen Bundesländer, also dort, wo es große Automobilstandorte, Zulieferer entsprechend gibt. Aber ich würde ein bisschen auf den Termin gerne verweisen, was dann die konkrete Anwesenheit angeht.
Gut, dann noch eine inhaltliche Frage. Inwiefern ist es Ziel des Kanzlers, bis zum Autogipfel eine gemeinsame Position innerhalb der Regierung zum Thema Verbrenner aus 2035 zu finden? Weil da gibt es ja noch unterschiedliche Auffassungen, beispielsweise vom Umweltminister.
Es ist grundsätzlich das Ziel mit diesem Autodialog und dann auch mit dem Termin, dass wir insgesamt uns als Standort strategisch einigen, wie es weitergeht. Die Bedeutung der Automobilindustrie, die ist herausragend für unseren Standort. Das betrifft nicht nur die großen Marken und Hersteller, sondern insbesondere eben auch die Zulieferbetriebe, die in vielen Regionen wirklich ja maßgeblich sind für Wohlstand, für Arbeitsplätze etc. Und das erklärt dann auch ein Stück weit, warum es uns so wichtig ist, dieser Branche und der Automobilwirtschaft so viel Aufmerksamkeit zu widmen. Wir sehen, dass die Lage in vielen Bereichen angespannt ist, und deshalb war es uns wichtig, dass wir gemeinsam mit den zuständigen Ministerinnen und Ministern, mit den zuständigen Ressorts, aber auch mit den Ländern und mit den betroffenen Unternehmen hier jetzt gemeinsam vorangehen. Und dazu zählt, und danach haben Sie gefragt, natürlich auch die Frage des Umgangs mit dem Verbrenner aus. Sie wissen, dass auf europäischer Ebene da auch entsprechende Überprüfungen in diesem Jahr anstehen. Natürlich ist das Ziel, dass die Bundesregierung, und ich glaube, da sind wir auch auf einem ganz guten Weg, unsere Position jetzt auf dieser Strecke festlegt. Das muss nicht zwingend jetzt für den Termin in der nächsten Woche sein, aber sicherlich auf der nächsten Strecke, dann auch, wenn auf europäischer Ebene entsprechende Entscheidungen anstehen.
Herr Kollege, dazu.
Dominik Hebestreit für das ARD Hauptstadtstudio. Frage an das Verkehrsministerium und an das Umweltministerium. Ich warte, bis Herr Zimmermann den Platz eingenommen hat. In dem Zusammenhang würde mich interessieren, wie das Verkehrsministerium und das Umweltministerium das Bestreben des Kanzlers einschätzen, das Aus vom Verbrennerverbot in Brüssel voranzutreiben und ob die Klimaziele dadurch erreichbar sind.
Wer möchte beginnen?
Ja, ich kann gerne anfangen. Wie Sie ja wissen, hat sich der Bundesumweltminister am Rande der Kabinettsklausur zu dem Thema geäußert. Und in diesem Sinne laufen auch die Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung. Ich kann, ähnlich wie Herr Mayer das gerade dargelegt hat, auch unterschreiben, dass sowohl dem Minister als auch uns als Haus die zwei Ziele leiten, Klimaschutz und eine starke Automobilindustrie auf den Märkten von morgen. Das ist eben durchaus ein Ansatz, der zwei Ziele gleichermaßen verfolgt. Wir sehen, dass die Elektromobilität gerade an Fahrt aufnimmt, was wir sehr begrüßen. Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft der Elektromobilität gehört. Und in diesem Sinne bringen wir uns jetzt in die Vorbereitung des Autogipfels ein. Herr Mayer hat auch gerade schon erwähnt, ein akuter Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene existiert gerade nicht. Vielmehr befindet sich die EU-Kommission gerade in einer Evaluationsphase. Und natürlich ist es wichtig, dass sich ein Mitgliedstaat wie Deutschland da dann auch in diese Evaluation mit einer gut abgestimmten Position einbringen kann.
Vielen Dank für die Frage. Natürlich auch, wir halten an den Klimaschutzzielen fest, keine Frage. Und ansonsten ist die Positionierung da sehr klar. Der Minister hat sich ja entsprechend auch geäußert, dass wir auch das Vorziehen der Überprüfung seitens der EU-Kommission begrüßen und auch das an dem Verbrenner aus als solchen auch. Das steht ja sogar schon im Wahlprogramm auch von CDU, CSU und es entsprechend technologieoffen sein soll, mit den entsprechenden Möglichkeiten auch weiterhin Dinge wie Plug-in-Hybride oder Range-Extender und diese Dinge weiterhin auch benutzen zu können und verwenden zu können.
Herr Jessen dazu?
Ja. Herr Zimmermann, weil Sie es eben so elegant verpackt haben, zukunftsfähige Autoindustrie auf den Märkten von morgen. Gehören aus Sicht Ihres Hauses und der gesamten Bundesregierung Verbrennerantriebe zu denen, die auf den Märkten von morgen eine relevante Rolle spielen werden?
Genau das wird ja auch ein Aspekt jetzt des Spitzengesprächs in der kommenden Woche sein. Sehen Sie es mir nach, dass wir uns jetzt zunächst mal in dieses Gespräch mit der Automobilbranche einbringen werden, dass ich dem jetzt nicht vorgreifen will. Und solange wir laufende Gespräche haben, möchte ich jetzt auch Einzelaspekte nicht weiter kommentieren.
Ja, aber die bisherige Positionierung, auch inhaltlich argumentativ Ihres Hauses, lief doch immer darauf hinaus, dass die Märkte von morgen von der Elektromobilität bestimmt werden würden und nicht von den Verbrennern. Gilt diese Position noch?
Ja, diese Position gilt noch.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Auftritt des Kanzlers beim Markenverband? Oder zum Abendessen mit dem Bundesverfassungsgericht, beziehungsweise mit den Richterinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts. Das nicht. Gibt es Fragen zur Reise nach Katar des Außenministers? Sehe ich auch nicht. Dann haben wir angemeldete Fragen. Frau Dausend fängt mal an mit einer Frage, die sie an das BMI hat.
Ja, Kerstin Dausend mit einer Frage für die ARD-Sendung Monitor ans BMI. Es geht um die Vergabe humanitärer Visa. Die Aufnahmeverfahren nach § 22 des Aufenthaltsgesetzes sind ja wieder aufgenommen. Das BMI sagt, das geschehe in Zitat besonders gelagerten Einzelfällen zur Wahrung der politischen Interessen Deutschlands. Was bedeutet das? Was sind denn jetzt die Kriterien für die Aufnahmezusage?
Entschuldigung, die kriegen natürlich Mikrofon. Ich bin ganz fasziniert.
Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir Ihnen dazu auch schon umfangreich geantwortet. So en Detail müsste ich prüfen, ob wir das noch weiter ausführen können.
Können Sie hier genaueres sagen zu neuen Kriterien des BMI für solche Aufnahmezusagen?
Also zu neuen Kriterien kann ich Ihnen hier nichts sagen. Ich würde versuchen, ob wir das präzisieren können.
Dankeschön.
Gut, dann gibt es weitere Fragen zu dem Komplex humanitäre Visa. Herr Jessen.
Ja, ich weiß nicht, ob die Frage der Aufnahmezusagen oder Widerrufe für Visa von Afghaninnen und Afghanen in den Komplex mit reingehört.
Frau Buschow hatte eine ähnliche Frage. Vielleicht können wir das an dieser Stelle, wenn es schon eine Zahl gibt, fangen Sie mal an, Herr Jessen, dann ja, versuchen wir es mal.
Dankeschön. Das BAMF hat unter der politischen Anleitung auch des BMI hat in mehreren Fällen Aufnahmezusagen, nachdem gerichtlich festgestellt worden war, dass die Aufnahmezusagen Gültigkeit haben, dann doch anschließend widerrufen. Mit dem Ergebnis, dass gegen diese Widerrufe geklagt wurde, in Bayern und in zwei Instanzen die Kläger, Klägerinnen Recht bekommen haben. Das heißt also, die Widerrufe von gegebenen Aufnahmezusagen sind widerrechtlich. Wie reagiert das BMI auf diese nun, wenn man es zusammenzählt, vierfache Bestätigung, dass die ursprünglich gegebenen Aufnahmezusagen rechtskräftig sind?
Also der Sachverhalt, so wie Sie den jetzt schildern, ist mir jetzt ad hoc nicht bekannt. Auch das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
Nachfrage, können Sie dann entweder jetzt sagen oder auch nachreichen, ob es zutrifft, dass beim BAMF etwa 20 neue Planstellen geschaffen werden für eine Taskforce-Widerruf, dass der offizielle Titel ist oder inoffiziell, die speziell die Aufgabe haben, bereits erteilte, früher erteilte Zusagen zu widerrufen.
Also mir ist bekannt, dass dieser Fachbereich im BAMF, und da handelt es sich um ein einzelnes Referat, stark belastet ist im Moment durch erneute Prüfungen dieser Verfahren. Und dieser Fachbereich wird personell unterstützt. Das ist durchaus üblich in Behörden, dass Personal temporär umgesetzt wird, wenn es in einzelnen Bereichen Belastungsspitzen gibt. Eine Taskforce ist das nicht.
Ich hätte dazu eine Nachfrage, noch eine Frage, aber da melde ich mich einfach nochmal.
Frau Buschow erstmal.
Ja, mich würde tatsächlich einfach mal der allgemeine Stand der Prüfungen und auch der Situation, die erste Frage richtet sich an Frau Kock. Die Einzelfälle werden ja schon seit einiger Zeit geprüft. Können Sie vielleicht mal einen Stand geben, wie viele Einzelfälle sind inzwischen abgeschlossen und wie sind die entschieden worden über die Menschen, die in Afghanistan noch warten? Und ans Auswärtige Amt, Herr Hinterseher, auch die Bitte einfach um den aktuellen Stand. Wissen Sie von neuen Abschiebungen nach Afghanistan, aus Pakistan, oder ist es andersrum vielleicht inzwischen gelungen, dass man Leute aus Afghanistan wieder nach Pakistan holen konnte?
Also wir haben dazu ja schon mehrfach hier ausgeführt, dass wir unter Hochdruck daran arbeiten, die Verfahren jetzt zu bearbeiten, damit eben für die Personen vor Ort auch schnell Sicherheit besteht, ob sie nach Deutschland kommen können oder nicht. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Personal von uns ist vor Ort und arbeitet daran, auch in enger Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. Wie viele jetzt schon geprüft wurden, dazu kann ich Ihnen, und in welchem Verfahrensstand die jetzt sind, weil ja verschiedene Prüfungen durchlaufen werden müssen, kann ich Ihnen jetzt keinen punktgenauen Stand geben. Es ist ja so, das haben Sie sicherlich beobachtet, dass immer wieder Menschen aus Afghanistan nach Deutschland kommen. Also es ist keineswegs so, dass die Tür jetzt zu ist. Und wenn Sie zahlen möchten, wie viele jetzt noch vor Ort sind in Pakistan, das sind insgesamt rund 1910 Personen, die eine Aufnahmeerklärung oder Aufnahmezusage haben. Davon sind 1040 im Bundesaufnahmeprogramm, 600 im Überbrückungsprogramm, 210 im Ortskräfteverfahren und 60 auf der Menschenrechtsliste.
Herr Hinterseher?
Ja, ich habe dem Stand, den ich hier letzte Woche vorgetragen habe, nichts hinzuzufügen. Der ist meines Wissens noch aktuell.
Danke, dann darf ich noch eine Nachfrage an Frau Kock, weil Sie sagten, es sind ja Leute eingereist. Das waren bislang ja ausschließlich Menschen, die quasi gerichtlich Erfolg hatten. Meine Frage zielte darauf, ob es inzwischen vielleicht auch Fälle gab, wo nach erneuter Prüfung durch das BAMF entschieden wurde, die dürfen jetzt kommen.
Das hätten Sie mit Sicherheit mitbekommen.
Herr Jessen, noch eine Frage.
Ja, noch einmal zu der Aufstockung von überlasteten Abteilungen. Trifft es zu, dass die Abteilung, die eigentlich zuständig gewesen wäre und wohl überlastet ist, das Referat 92a war? Das ist die Abteilung, die die ursprünglichen Aufnahmezusagen gegeben hatte. Und dass die Kolleginnen und Kollegen dort wenig motiviert waren, jetzt sozusagen ihre ursprünglichen Entscheidungen zu widerrufen und dass deswegen diese neue verstärkte Abteilung eingerichtet wurde. Also eine Art Workaround.
Das kann ich ausdrücklich nicht bestätigen.
Aber Sie können es auch nicht dementieren.
Also so tief in den Details der Organisationsstrukturen unserer einzelnen Geschäftsbereichsbehörden sind wir als Sprecherinnen und Sprecher des Bundesinnenministeriums nicht.
Vielleicht könnten Sie nachliefern.
Das müsste ich prüfen, ja.
Frau Dausend.
Ja, nochmal nachgefragt für Monitor, weil es jetzt ja gerade um afghanische Staatsbürger ging. Ich frage mit Blick auf Menschenrechtsaktivisten aus Russland und dem Iran. Trifft es denn zu, dass mit den neuen Kriterien des BMI eine Aufnahme fast unmöglich ist?
Das denke ich nicht, nein.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage zugeworfen, zum Stichwort Kopenhagen und zwar Russland. Dann machen wir mal weiter.
Ja, Höfle, DTS, guten Morgen. Eine Frage ans BMVG zum Einsatz der Fregatte Hamburg in Kopenhagen. Können Sie uns einen Zwischenstand geben, ob da irgendwelche Unregelmäßigkeiten beobachtet wurden?
Der Zwischenstand ist, dass die Fregatte in Kopenhagen liegt, dass die Fregatte ihren Auftrag erfüllt, eng mit den Behörden vor Ort zusammenarbeitet, mit den Sicherheitsbehörden und am Lagebild beiträgt.
Und ist denn jetzt irgendwas beobachtet worden in den letzten, sage ich mal, 36 Stunden, während dieses Treffen da stattfindet?
Wenn das so wäre, wäre diese Information nicht öffentlich, weil diese Informationen dann nur im Teil der Sicherheitsbehörden geteilt werden würden.
Gibt es weitere Fragen zum Einsatz der Fregatte in Kopenhagen oder bei Kopenhagen?
Insgesamt zu dem informellen Gipfel gestern, Herr Mayer, da stand ja dieser Aufbau des Drohnenwalls an der Ostflanke ja auch im Zentrum. Vielleicht können Sie mal sagen, also wie stellt sich die Bundesregierung die Finanzierung vor und bis wann soll denn dieser Drohnenwall idealerweise stehen aus Ihrer Sicht?
Ja, es gab ja zwei Schwerpunkte der Beratung in Kopenhagen. Das eine war in der Tat ein bisschen auch anschließend an das, was wir bei der Kabinettsklausur gemacht haben, das Thema Wettbewerbsfähigkeit, das war dem Bundeskanzler auch sehr wichtig. Und als zweiter Punkt in der Tat der weitere Umgang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch die Sicherheit und die Verteidigung in Europa. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass die Gespräche, also dieser informelle Rat ja kein Ort ist, wo Beschlüsse gefasst werden, sondern wo sich ausgetauscht wird, glaube ich, auch ein erster, sehr vertiefter Austausch der Staats- und Regierungschefs zu den Vorschlägen der EU-Kommission dort auch stattgefunden hat, zu jetzt konkreten Zeitplänen, wann was stehen soll, was das kosten soll, wie eine deutsche Kostenbeteiligung aussieht. Ich glaube, das ist momentan noch ein Stück weit zu früh.
Gibt es weitere Fragen zum informellen Rat in Kopenhagen? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Wilb dran mit einem weiteren Thema.
Ja, herzlichen Dank. Eine Frage an das BMVG. Frankreich hat ja offensichtlich einen Tanker gestoppt in der Ostsee. Der Verdacht, von dort sollen Drohnen gestartet sein Richtung Dänemark. Liegen Ihnen darüber Erkenntnisse vor? Stehen Sie im Austausch mit den Kollegen in Frankreich? Und überwacht auch die Bundeswehr möglicherweise den Ostseeraum, um derartige Schiffe aus dem Verkehr zu ziehen? Danke.
Ich überrasche die Frage ehrlich gesagt etwas, da wir ja schon mehrfach hier eingeordnet haben, wie die Zuständigkeiten auch in den Hoheitsgewässern und Nicht-Hoheitsgewässern aussehen. Ich würde sagen, wir schauen mal rüber zum BMI. Ich glaube, das BMI kann hierzu was beitragen und ich würde noch ergänzen nochmal.
Genau, ich würde gerne allgemein dazu beitragen, wir haben uns ja am Montag auch umfangreich zu Drohnen geäußert, weil dazu jetzt bei uns auch mehrfach Fragen ankamen, wie wir die Lage beobachten. Es ist so, dass das Bundeskriminalamt ein Lagebild erstellt, das nennt sich Tatmittel Drohnen, das ist jetzt ein bisschen Polizeisprech, das bitte ich zu entschuldigen. Das Lagebild wird quartalsweise erstellt, ist eingestuft als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Und Ziel dieses Lagebildes, und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt, ist eben eine Gefährdungsbewertung. Wie ist die aktuelle Gefährdung in Deutschland, für Deutschland? Dann auch einen validen Überblick zu erheben, und zwar über die Anzahl und auch die örtlichen Schwerpunkte festgestellter bundesweiter Drohnenüberflüge, vor allen Dingen zum Nachteil kritischer Infrastrukturen, militärischer Einrichtungen und Rüstungsunternehmen. Soweit diese Nutzung dieses Tatmittels Drohne im Zusammenhang steht mit einer mutmaßlichen Begehung von Straftaten mit politischer Motivation und deren Vorbereitung, dazu gehören also auch Sabotageakte. Die Auswertung erfolgt auf der Basis der Zulieferungen von den Landeskriminalämtern, die die Fälle melden an das Bundeskriminalamt und auch unter Einbeziehung der Erkenntnisse der Bundeswehr.
Vielen Dank für die sehr ausführlichen Ausführungen. Die waren jetzt sehr allgemein. Können Sie was zum konkreten Fall sagen?
Zum konkreten Fall kann ich nichts sagen.
Und ich wollte sagen, ich ergänze noch, wie richtig dargestellt, die Bundeswehr hat natürlich ein maritimes Lagebild für Nord- und Ostsee und da, wo wir aktiv sind. Und natürlich werden Lagebilder, das ist aber nicht nur in diesem Fall, sondern grundsätzlich geteilt mit den Sicherheitsbehörden, mit den Partnern, mit dem Bündnis. Und unter anderem haben wir das Maritime Sicherheitszentrum Cuxhaven zum Beispiel dafür, wo auch Informationen auflaufen, auch von allen Akteuren, die hier gerade genannt wurden. Also die Beteiligung ist da, aber die ist nicht so, dass Sie darüber jetzt im aktuellen Fall mehr mitzuteilen hätten.
Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Jessen.
Ja, ich bitte das nicht als Karlauer misszuverstehen, aber gehören zum Lagebild des Tatmittels Drohnen eigentlich auch eigene Drohnenaufnahmen oder durch Drohnen ermittelte Erkenntnisse? Also sozusagen Drohne gegen Drohne?
Also ich kann dazu nur sagen, wir haben ja aktuell zum Beispiel Baltic Sentry laufen, das wissen Sie, das ist diese NATO-Überwachungsoperation und in dieser Operation oder diese Activity der NATO haben wir auch Drohnen im Einsatz. Sie wissen, dass wir die Heron TP-Drohne haben, eine Drohne, die eigentlich einmal gedacht war für Stabilisierungseinsätze, wie wir sie zum Beispiel in Afghanistan erlebt haben und jetzt sich aber auch im Rahmen der Vorbereitung oder in der Landes- und Bundesverteidigung im weiteren Sinne, also Überwachung von Ostsee, sehr bewährt hat. Und diese trägt mit ihren regelmäßigen Flügen auch zum Gesamtlagebild bei. Und wenn natürlich dann auch dort Informationen aus diesen Flügen gewonnen werden, werden diese ins Gesamtlagebild eingespeist. Ja,
ja, danke. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist der Thurau dran, der eine Antwort.
Mit zwei Fragen zum Thema Namibia. Einmal an das Wirtschaftsministerium und auch an Sie, Herr Hinterseer. Frau Ungrath, der Konzern RWE hat dieses prestigeträchtige Wasserstoffprojekt in Namibia, Hyphen, jetzt beendet. Ich wollte Sie einfach mal fragen, wie stark setzt die Bundesregierung jetzt eigentlich mit Namibia noch im Bereich Wasserstoff auf die Zusammenarbeit oder war es das?
Ja, zu Namibia besteht ja eine Energiepartnerschaft mit Schwerpunkt Wasserstoff. Die wird auch weiter aufrechterhalten. Entschuldigung. Hier arbeiten wir mit Namibia zusammen. Bei dem angesprochenen Hyphen-Projekt, da waren wir nicht beteiligt, da war die Bundesregierung auch mit Förderung nicht beteiligt. Insofern haben wir das nur zur Kenntnis genommen.
Und Herr Hinterseer, nochmal, es hat ja gerade Demonstrationen nochmal in Windhoek unter anderem von den Nama und den Uwahero gegeben, die jetzt nochmal gefordert haben, die sterblichen Überreste ihrer Vorfahren zurückzubringen und so. Was kann die Bundesregierung den Hinterbliebenen eigentlich jetzt zum Stand der Dinge sagen und ja, wie ist der Stand der Dinge?
Wenn Sie mit Stand der Dinge meinen, den Stand der Verhandlungen zur gemeinsamen Erklärung, ich glaube, ich hatte vor kurzer Zeit auch hierzu ausgeführt, im Grunde ist das der Stand. Die Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia laufen dort konstruktiv und ergebnisorientiert weiter. Zu den Inhalten selbst haben wir mit der namibischen Seite Vertraulichkeit vereinbart. Also sehen Sie es mir bitte nach, dass ich hierzu dann keinen Zwischenstand gebe. Für beide Seiten ist wichtig, dass die gemeinsame Erklärung nicht der Abschluss eben der Verständigung mit Namibia sein soll, sondern das Final, der Beginn, Grundlage und Beginn einer noch intensiveren Zusammenarbeit mit Namibia oder zwischen Deutschland und Namibia. Und das ist der Punkt, an dem wir nach wie vor stehen. Zu den Einzelheiten, die Sie gerade ausgeführt haben, fehlen mir ehrlich gesagt die Informationen, also zu den Protesten selbst.
Dann nehme ich auch mal an zu dem möglichen Zeitrahmen, in dem es da zu einer Klärung kommen kann.
Da müsste ich darauf verweisen, was ich gerade gesagt habe, dass die Verhandlungen konstruktiv und ergebnisorientiert laufen, aber ein konkreter Zeitrahmen dort jetzt nicht benannt werden kann von meiner Seite.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann gibt es eine Ergänzung zu den Visa-Fragen von eben durch das BMI.
Genau, ich bin ja etwas vage geblieben. Also ich kann Ihnen ausdrücklich noch mal sagen, dass humanitäre Visa für Personen aus Russland, Belarus und auch Iran in Einzelfällen nach wie vor möglich sind.
Gibt es Nachfragen dazu? Sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit dem Kollegen Hüffele zum Thema Cannabis. Wo sind Sie denn? Da sind Sie.
Jetzt. Ja, die Frage geht ans Gesundheitsministerium. Ja, am Montag wurde ja hier in der Bundespressekonferenz dieser erste Zwischenbericht zur Evaluierung des Cannabis-Gesetzes vorgestellt. Und der leitende Wissenschaftler sagte uns, dass eigentlich man sich viel mehr mit Alkohol beschäftigen müsste, weil Alkohol tausendmal mehr Tote verursacht jedes Jahr in Deutschland. Jetzt steht dazu im Koalitionsvertrag aber gar nichts. Deswegen die Frage, teilen Sie diese Einschätzung und ist da noch Nachbesserungsbedarf, was die politische Agenda angeht?
Äh, Ich werde jetzt Bewertungen von Wissenschaftlern im Rahmen einer Studie an dieser Stelle nicht bewerten. Die Ministerin hat sich im Anschluss an die Vorstellung der Evaluation dazu geäußert, und zwar spezifisch zu diesem Thema. Und das werden wir jetzt nicht hier in Relation setzen, bewerten und in irgendeiner Form kommentieren.
Nachfrage auf Veranstaltungen der Bundesregierung. Wird ja auch immer wieder Alkohol ausgeschenkt. Ist das denn noch zeitgemäß?
Dazu kann ich jetzt nichts sagen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Gut, dann sehe ich nicht. Dann fangen wir weiter mit einem anderen Thema in der Mitte, bitte.
Uwe Bernd, ARD Radio. Eine Frage ans Verteidigungsministerium zu dem Rüstungsprojekt der Fregatte 126. Da gab es ja schon lange Probleme mit dem niederländischen Generalunternehmer. Wie ist der Stand des Projektes?
Ich habe mich hier vor rund einer Woche geäußert. Der Stand ist derselbe. Es gibt dort keine Entwicklung, die ich mitteilen könnte. Aber ich wiederhole ihn gerne nochmal. Wir haben bei der F-126 im Rüstungsprojekt massive Verzögerungen. Daraufhin stellen wir das gesamte Projekt auf den Prüfstand. Wir untersuchen aktuell, wie es dort mit welchen Wegen weitergehen kann. Aber Entscheidungen sind noch nicht getroffen. Deswegen kann ich hier noch keinen neuen Sachstand mitteilen. Darf ich noch eine Ergänzung vielleicht von mir noch? Die 126er-Klasse war ja auch gedacht, um das Thema U-Boot-Jagd im Fähigkeitsprofil weiter zu stärken. Es zeigt sich jetzt, dass die Entscheidung zur Modernisierung der F-123-Klasse, die wir vor Jahren angestoßen haben, im Grunde genau die richtige Entscheidung war, sodass wir auch bei einer Verzögerung F-126 hier in keine Fähigkeitslücke reinlaufen. Sie haben vielleicht mitbekommen, wir haben diese Woche den ersten neuen Seefernaufklärer P8A Poseidon übernommen in Amerika. Das ist ein Flugzeug, was speziell für diese U-Boot-Jagdfähigkeiten und zur Seefernüberwachung gedacht ist. Und in Verbindung mit dem, also Seefernaufklärer, mit den 123er-Fregatten, mit den neuen Bordhubschraubern, die wir bekommen, und unseren U-Booten, übrigens U-Boote sind eine sehr gute Fähigkeit zur U-Boot-Jagd, mit diesem Verbund haben wir also die Fähigkeit weiter sichergestellt. Auch wenn wir, und es ist kein Geheimnis, bei der F-126 große Verzögerungen haben.
Nun macht sich gerade Bremen große Hoffnung, dass die deutsche Firma Lürsen eventuell noch zum Zuge kommen könnte. Können Sie dazu was äußern?
Nein, wie gesagt, ich kann aktuell nichts sagen, unter welchen Rahmenbedingungen das Projekt wie weitergeführt wird. Die Entscheidungen sind noch nicht gefallen.
Danke. Zu dem Thema der Kollege da hinten. Bitte schön, da sind Sie.
Nachrichtenagentur AFP, nur noch mal eine kurze Nachfrage. Der Spiegel berichtet, dass es Verzögerungen von bis zu 4 Jahren geben soll. Können Sie das bestätigen oder das noch mal ein bisschen genauer sagen, wie die Verzögerungen wahrscheinlich aussehen werden?
Das mag ich jetzt aktuell nicht genau sagen, weil wir ja gerade in dieser Phase sind, wo wir uns genau das Projekt angucken, wo wir mit dem Hauptauftragnehmer täglich in Kontakt stehen und gucken, wie wir das Projekt neu organisieren und umgestalten, sodass es weiterlaufen kann und erfolgreich weiterlaufen kann. Aber natürlich sind die Verzögerungen im Jahresbereich keine Frage. Das war ja schon, als wir die ersten Probleme oder Verzögerungen angezeigt bekommen haben. Sie wissen ja, diese Untersuchungen laufen ja schon etwas von Anfang an klar, dass wir hier im Jahresbereich sind.
Gibt es weitere Fragen zu dem Projekt? Das sehe ich nicht. Das ist Herr Hönig dann mit einer neuen Frage.
Ja, eine Frage an Herrn Link. Wie geht es dem Minister gesundheitlich?
Der Minister erholt sich, soll sich auch schon, wie auch der Kanzler angemerkt hat, es geht ihm gut, es geht ihm besser, aber er soll sich einige Tage schonen und wir sind in Kontakt mit ihm und er schont sich. Und es ist ja bekannt, also die Teilnahme am Tag der Deutschen Einheit ist sehr abgesagt und das an sich von ihm mit viel Freude erwartete Besuch bei der Ramadetalbrücke hat er auch leider absagen müssen. Da wird ihn der parlamentarische Staatssekretär Herr Hirte vertreten. Soweit.
Zu Rahmen, der Herr Link, bleibt es denn dabei, dass dann Herr Hirte einen Termin verkündet, wann die Talbrücke freigegeben wird für den Verkehr?
Das ist so vorgesehen, dass er sagt, wann die eröffnet wird. Es wird ja schneller gehen als gedacht. Das ist ein gutes Signal für die Menschen in dieser Region, die sehr unter dem Verkehr leiden, der sich durch die Stadt quält und durch die umliegenden Straßen. Es wird schneller gehen und Herr Hirte wird den Zeitraum nennen, an dem es eröffnet werden soll, beziehungsweise der Verkehr wieder über diese Brücke gehen kann. Ja.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Mertens dran mit einer Frage.
Ja, ich hätte eine Frage an Frau Kock. Und zwar, es geht um das Münchner Migrationstreffen. Können Sie da genau sagen, welche Länder kommen werden am 4. und ob es auch einen Beschluss oder eine Erklärung im Anschluss geben soll?
Also ich fange mal von hinten an. Es ist ein Treffen, was so ein bisschen ein Folgetreffen ist zu dem Zugspitzgipfel, den wir im Sommer hatten, zu dem Minister Dobrindt eingeladen hat auf die Zugspitze. Und das ist einfach ein weiterer Austausch, insbesondere zu innovativen Lösungen, wie man vorankommen kann, auf europäischer Ebene die Migrationswende voranzutreiben. Dazu gehört es eben, dass man mit den Nachbarländern, aber auch mit anderen Staaten diskutiert, sich austauscht, eigene Ideen einbringt. Das hat der Minister auch vor und mit seinen Kollegen bespricht, was die auf ihrer Seite jeweils für umsetzbar halten und auch ihre Ideen von den anderen Staaten aufnimmt. Ein Abschlusspapier oder eine Abschlusserklärung in dem Sinne wird es nicht geben, weil es quasi ein Arbeitstreffen ist der Ministerinnen und Minister. Die Liste der Länder, warten Sie, da muss ich gucken, das ist eine ganze Reihe. Also es werden die Innenminister der Staaten Frankreich, Polen, Italien, Luxemburg, Schweiz und die Migrationsminister der Staaten Dänemark, Schweden, Belgien und Niederlande vertreten sein. Aus Polen wird zudem Minister Siemoniak teilnehmen, der sich als Koordinator der Sicherheitsdienste besonders um Themen der illegalen Migration kümmert.
Gibt es weitere Fragen dazu?
Ach, und zusätzlich noch Kommissar Brunner von der EU-Kommission.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Bernd an einem neuen Thema.
Eine Frage an das Innenministerium und Justiz. Also es gibt ja jetzt eine neue Diskussion nach den Hamas-Festnahmen, dass man Doppelstaatlern, die hier einen Terroranschlag planen, eventuell den deutschen Pass entziehen könne. Was ist Ihre Haltung dazu?
Ich fange mal an. Also die Entziehung der deutschen Staatsangehörigkeit ist nach dem Grundgesetz und zwar gemäß Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 ausnahmslos verboten. Zweck dieser Regelung, das führe ich hier gerne aus, ist missbräuchliche Aberkennung der Staatsangehörigkeit verfassungsrechtlich sicherzustellen, dass diese eben nicht möglich sind. Das war vor allem in der NS-Zeit, aber auch in der Praxis kommunistischer Staaten durchaus gebräuchlich. Zulässig ist grundsätzlich gemäß Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz dagegen der Verlust der Staatsangehörigkeit. Das ist also ein Unterschied. Dafür bedarf es einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung und zweitens die Betroffene darf nicht staatenlos werden. Die Verlusttatbestände, also unter welchen Voraussetzungen eben man die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren kann, sind in § 17 des Staatsangehörigkeitsgesetzes normiert. Ich zähle hier auch gerne einige auf. Eine Möglichkeit ist der Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit, aber auch der Verlust durch eine konkrete Beteiligung an Kampfhandlungen einer terroristischen Vereinigung im Ausland sowie der Verlust durch Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes.
Das habe ich jetzt so verstanden. Es wäre möglich, jemanden, der hier in Deutschland einen Terroranschlag plant und eine doppelte Staatsangehörigkeit hat, also hätte er dann noch eine, es wäre also möglich, ihm die zu entziehen. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, es wäre nicht möglich. Es ist die konkrete Beteiligung an Kampfhandlungen einer terroristischen Vereinigung im Ausland.
Im Ausland.
Also der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit aufgrund von Terrorhandlungen, die im deutschen Inland begangen werden, diesen sieht das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht bislang nicht vor.
Alles klar. Und das Justizministerium sieht das vermutlich genauso oder können Sie das ergänzen?
Ich habe da nichts zu ergänzen.
Herr Jessen dazu?
Ja, eine Lernfrage. Irgendjemand muss diesen Verlust ja aber feststellen und sagen, wir stellen jetzt fest, du hast deine deutsche Staatsangehörigkeit verloren. Erstens, was unterscheidet eine solche Feststellung vom Entzug der Staatsangehörigkeit materiell und zweitens, wer trifft sie?
Das können wir gegebenenfalls nachreichen, wie die Differenzierungen da auf verfassungsrechtlicher Ebene sind. Also zum Staatsangehörigkeitsgesetz kann ich Ihnen hier fürs BMJV keine Auskunft geben.
Ja, Sie verstehen, der Hintergrund der Frage ist, dass wir nicht mit Worthaarspaltereien uns zu befassen haben, denn entscheidend ist ja bei der Frage, wer stellt fest, sind es staatliche Stellen, die feststellen, dass dieser Mensch diese deutsche Staatsangehörigkeit nicht mehr hat. Und ob man jetzt sagt, wir stellen fest, du hast verloren, es aber faktisch ein Entzug ist, das hätte ich gern in der Substanz gewusst.
Ich habe Ihre Frage gut verstanden. Ja. Also ich nehme die auch gerne mit und wir liefern da auch gerne nach.
Danke. Frau Busch.
Ich muss auch noch mal nachfragen, Frau Koch, um sicher zu sein, ob ich Sie richtig verstanden habe. Sie haben gesagt, der Entzug oder der Verlust der Staatsbürgerschaft in dem konkreten Fall, über den man jetzt redet, wäre im Moment nicht möglich. Man könnte das aber durch eine einfach gesetzliche Regelung erweitern, also das Kriterium, wann man den Verlust einer Staatsangehörigkeit hinnehmen müsste. Habe ich das richtig verstanden?
Das wäre die Frage. Also im Moment wäre es in der Tat nicht möglich nach den jetzigen Regelungen. Und dann müsste man schauen, welche Gesetze man wie anpassen muss, damit eben diese Möglichkeit nicht nur für das Ausland gilt, für Handlungen im Ausland, sondern eben auch für Handlungen im Inland.
Und das wäre eine einfach gesetzliche Regelung und nicht eine Änderung des Grundgesetzes, die notwendig wäre.
Davon gehe ich aus, ja.
Herr Dobre dazu?
Ja, Frau Dr. Koch, sehen Sie eigentlich, also Herr Dobrindt hat sich ja gestern schon geäußert, eine neue Dimension bei diesen drei Verhafteten von gestern? Also es war ja eine ganze Zeit lang immer so die Wahrnehmung, wenn, dann nutzen nicht nur die Hamas, auch andere Islamistengruppen Bundesrepublik als so eine Art Unterschlupfort oder jedenfalls nicht unbedingt mit, vor allen Dingen nicht die Hamas, mit geplanten Aktivitäten in Deutschland selbst, was den Verhafteten ja jetzt zur Last gelegt wird oder vorgeworfen wird. Sehen Sie darin eine neue Dimension in den Verhaftungen von gestern?
Also es ist richtig, dass wir auch hier an dieser Stelle mehrfach darauf hingewiesen haben, dass Organisationen wie eben die Hamas vor allen Dingen im Ausland tätig sind und Deutschland eher nutzen. Also sie haben in Deutschland eine Anhängerschaft. Es gibt hier Sympathiebekundungen, es gibt Propagandaaktivitäten, die wir beobachten, es gibt Finanzierungs- und Spendensammelaktivitäten, die aber darauf gerichtet sind, die Organisation im Ausland zu stärken. So bislang. Wir haben hier aber auch mehrfach darauf hingewiesen, dass sich seit dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 die Lage verändert hat. Und dass sich die Entwicklung dort vor Ort auch auf die Sicherheitslage hier in Deutschland auswirken können. Und in diesem Kontext würde ich das jetzt einordnen. Da es sich aber um laufende Ermittlungen handelt, möchte ich darüber hinaus mich nicht äußern zu dem Fall.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat der Jessen eine neue Frage, glaube ich.
Ja, das ist eine Frage zu Rüstungsexporten nach Israel. Erste Frage geht an Herrn Mayer. Der Kanzler hatte am 8. August gesagt, bis auf Weiteres würden keine Rüstungsexporte nach Israel genehmigt, wenn die in Gaza zum Einsatz kommen könnten. Befinden wir uns noch in diesem unspezifischen Zeitraum bis auf Weiteres oder sind wir inzwischen in einer neuen Zeit und es könnte wieder genehmigt werden?
Die Entscheidung, wie sie getroffen wurde, gilt.
Dann hätte ich eine Folgefrage an das Wirtschaftsministerium. Aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage geht hervor, dass zwischen dem 8. August und ich glaube 22. September Rüstungsexporte nach Israel in Höhe von ich glaube knapp zweieinhalb Millionen Euro genehmigt wurden. Nach den Schlüssellisten, die in der Antwort mitgeliefert wurden, wäre nicht ausgeschlossen, da sind zum Beispiel Granatenbomben dabei, dass es sich um Waffen handelt, die auch in Gaza zum Einsatz kommen können. Können Sie garantieren oder sind Sie sicher, dass bei den genehmigten Waffen keine sind, die in Gaza zum Einsatz kommen können?
Die parlamentarische Anfrage steht ja für sich, die ist ja auch öffentlich und ein weiteres habe ich hier nichts hinzuzufügen.
Ja, aber genau deswegen frage ich ja, die parlamentarische Antwort, die Antwort stehen für sich, aber aus den veröffentlichten Schlüssellisten, Ausfuhrlisten, das sind zum Beispiel Schlüssel 004, glaube ich, das sind Bombengranaten. Ja, da erhebt sich die Frage, können Sie ausschließen, dass diese gelieferten Rüstungsmittel oder Feuerleitkomponenten in Gaza zum Einsatz kommen können? Die Frage müssten Sie beantworten, die geht nicht aus der parlamentarischen Anfrage und Antwort hervor.
Das Bundeswirtschaftsministerium handelt immer und die Bundesregierung handelt immer in Übereinstimmung mit der Linie des Bundeskanzlers. Und der Regierungssprecher hat sich hier gerade dazu geäußert.
Herr Wilb dazu.
Ja, vielen Dank. Es steht ja zu dieser Thematik ein Friedensangebot im Raum, ein Friedensplan von Donald Trump, der ausdrücklich unterstützt wird von der deutschen Bundesregierung, auch von arabischen Nachbarstaaten. Sollte die Hamas nicht darauf eingehen, wird dann dieses Waffenembargo der Bundesregierung wieder aufgehoben?
Sollte die Hamas nicht darauf eingehen? Ja, also da sind wir wieder in dem Bereich Wenn-Dann. Und da tue ich mich grundsätzlich sehr, sehr schwer. Ich habe gerade noch mal zu der Frage, glaube ich, sehr klar gesagt, die Entscheidung, wie sie getroffen wurde vom Bundeskanzler und wie sie auch von der Bundesregierung mitgetragen wurde, die gilt, die ist auch richtig, die ist auch notwendig gewesen und die gilt. Was jetzt die weitere Entwicklung angeht, kann ich vielleicht noch mal sagen, weil Sie gefragt haben, die Bundesregierung begrüßt in der Tat diesen Plan von Präsident Trump, den vorgelegten Friedensplan. Er bietet bislang die beste Chance auf ein Ende des Krieges in Gaza. Und es ist nun in der Tat an der Hamas recht rasch zuzustimmen und den Weg zum Frieden wirklich auch frei zu machen. Aber nochmal eine Verkopplung mit anderen Sachverhalten, die diskutieren wir derzeit nicht, sondern voller Fokus auf diesen Prozess.
Zusatz? Da der Präsident der Vereinigten Staaten sich ja selbst ins Spiel gebracht hat, unterstützen Sie auch dessen Anliegen, dafür einen Nobelpreis zu erhalten?
Jetzt könnte ich eine Schlagzeile produzieren. Also wir fokussieren uns jetzt mal auf diesen Friedensprozess, der wirklich oder auf diesen Prozess, der im Idealfall wirklich eine Chance bietet, dass wir in der Region erstmals nach sehr, sehr langer Zeit vorankommen. Darauf liegt unser voller Fokus.
Gibt es weitere Fragen dazu? Frau Tausend erstmal.
Ja, ich habe da doch noch mal eine Nachfrage, Frau Ungrath, in Ergänzung zu Kollege Jessen, weil ich habe es noch nicht ganz genau verstanden. Sie haben gerade verwiesen auf die Äußerungen von Herrn Mayer, der ja gesagt hat, dass der Beschluss des Kanzlers vom 8. August weiterhin gilt. Nun wurden also aber im Zeitraum danach Waffen nach Israel geliefert. Ich frage es nochmal anders als Herr Jessen. Wäre es sind bei dieser Waffenlieferung nach Israel Waffen dabei, die grundsätzlich auch im Gazastreifen eingesetzt werden könnten?
Es ist ja grundlegend so, dass wir uns, das kennen Sie ja auch, zu Einzelfallprüfungen nicht äußern.
Herr Ayash. Ist das Ihr Mikro da?
Ja. Darf ich noch ergänzen, bitte?
Ja, Entschuldigung, Augenblick. Lassen Sie das Frau Ungrath machen. Erstmal Frau Ungrath.
Das ist, ich habe gerade eine Meldung gekriegt, noch mal aus meinem Büro, das sind sonstige Rüstungsgüter und keine Kriegswaffen. Dazu gilt meine vorherige Antwort zu Einzelfall, äußere ich mich nicht.
Jetzt ist Herr Ayash dran.
Die Israelis haben gestern die Hilfsflotte, also gegen Richtung Gaza, angegriffen. Gibt es keine Äußerung der Bundesregierung, also vom Bundeskanzleramt und Außenministerium? Also viele Leute sind verhaftet worden und auch geschlagen.
Herr Ayash, herzlichen Dank für diese Frage. Wir hatten uns, glaube ich, dazu in den vergangenen Tagen geäußert. Mehrfach geäußert. Erst einmal, glaube ich, ist gut oder unser Kenntnisstand, dass alle Besatzungsmitglieder der Flottille mittlerweile wohlbehalten in unterschiedlichen Häfen angekommen sind bzw. an Land sind. Die israelische Regierung hatte ja im Vorfeld öffentlich gemacht, dass sie den Schiffen der Flottille keinen Zugang zum Gazastreifen als aktivem Kriegsgebiet gewähren möchte und die Fahrt nach Gaza verhindern wird. Wir als Auswärtiges Amt haben allen Teilnehmenden der Flottille dringend geraten, von einer Einfahrt nach Gaza abzusehen und die Flottille zu verlassen. Zugleich standen wir natürlich auch mit der israelischen Regierung in Kontakt, haben sie aufgefordert, völkerrechtliche Pflichten in ihrem Vorgehen einzuhalten und Verhältnismäßigkeit zu wahren. Wir haben auch dazu aufgerufen, den Schutz aller an Bord Befindlichen unbedingt zu gewährleisten. Nach unserem Kenntnisstand ist das erfolgt. Und auch Außenminister Wadeful hatte ja in einem Telefonat mit seinem israelischen Amtskollegen noch einmal darauf hingewiesen, das thematisiert. Und ich glaube, insofern ist jetzt erstmal positiv zu vermerken, dass die Besatzungsmitglieder dort alle wohlbehalten an Land sind. Und zugleich, das gilt dann natürlich auch für die Zukunft, würden wir weiterhin dringend davon abraten und nochmal darauf hinweisen, dass für den Gazastreifen seit mehreren Jahren bereits eine Reisewarnung gilt und unsere Möglichkeiten, dort konsularischen Schutz zu gewähren, äußerst begrenzt sind. Danke.
Herr Jess.
Ja, Frau Ungrat, Ihre Erklärung von eben steht im Widerspruch zu dem, was der Kanzler am 8. August sagte. Sie haben jetzt erklärt, es handelt sich ja bei den jetzigen Genehmigungen nicht um Kriegswaffen, sondern um sonstige Rüstungsgüter. Der Wortlaut des Kanzlers war am 8. August, Deutschland werde bis auf Weiteres nicht die Ausfuhr von Rüstungsgütern genehmigen. Der Kanzler hat nicht von Kriegswaffen gesprochen, sondern von Rüstungsgütern. Und das, was jetzt beschlossen wurde, nach dem 8. August an Exportgenehmigung, die 2,5 Millionen, sind sonstige Rüstungsgüter. Also das, was der Kanzler beinhaltet hatte. Deswegen möchte ich doch schon darauf dringen, von Ihnen zu erfahren, können Sie ausschließen, dass das, was jetzt genehmigt wurde, in Gaza zum Einsatz kommen kann? Wenn Sie das nicht ausschließen können, dann können Sie nicht ausschließen, dass die Erklärung des Kanzlers nicht mehr gilt. Das ist der Sachverhalt.
Ich kann Ihnen noch mal wiederholen, was ich vorhin Ihnen geantwortet habe, dass die Bundesregierung im Sinne der Linie des Bundeskanzlers handelt. Und dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Wenn ich noch etwas ergänzen kann, dann werde ich das nachholen. Jetzt habe ich nichts hinzuzufügen, außer dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir innerhalb der Bundesregierung auf diese Linie verweisen.
Ja, bitte, Herr Himmler. Eine
Ergänzung außer den Herrn? Herr Jaschet, für Sie vielleicht noch eine kleine Ergänzung, weil Sie danach fragten, auch konkret zum Kontakt. Wir haben aktuell keinen Kontakt. Wir bemühen uns natürlich, über die Botschaft Tel Aviv Kontakt herzustellen zu den betroffenen deutschen Staatsangehörigen, um auch die Zahl festzustellen, die dort ist, und sind dort im Kontakt mit den israelischen Behörden.
Herr Höfle, versuchen Sie.
Ja, ich habe fast eine Lernfrage zu dem Thema an den Herrn Mayer. Steht nicht in Kopenhagen da auch eine Entscheidung zu aus? Es hieß im Vorfeld, dass darüber gesprochen wird, über das Thema gemeinsame EU-Haltung für Lieferungen an Israel. Aber wir haben jetzt gar nichts davon gehört. Es ging ja gestern auch länger als gedacht. Können Sie was dazu sagen?
Ja, ich glaube, Sie sprechen jetzt auch über Vorschläge der EU-Kommission in Richtung Sanktionierung, wenn ich das...
Genau.
Ja. Ist in der Tat so, dass es, wenn überhaupt, nur am Rande eine Rolle gespielt hat. Es gibt ja nun wirklich sehr aktuelle Entwicklungen, auch in der letzten Woche und mit dem vorgelegten Friedensplan. Und der Fokus der europäischen Staatschefs und auch der Bundesregierung liegt derzeit darin, diese Bemühungen wirklich auch zu unterstützen, zu begleiten. Ist auch die Reise des Außenministers bereits angesprochen worden, die sicherlich auch im weitesten Sinne in diesem Kontext zu sehen ist. Und eine Entscheidung über etwaige Sanktionierung auf europäischer Ebene steht derzeit auch nicht an.
Hat denn, also es hieß vor ein paar Wochen mal, dass Deutschland solche Sanktionen auch nicht mittragen will. War das dann gestern in Kopenhagen auch nochmal die Position Deutschlands? Wurde darüber gesprochen, so konkret?
Wie gesagt, wir haben ja eine sehr konkrete Entscheidung getroffen, die war gerade auch schon Thema, die auch sehr bewusst getroffen wurde, die auch eine sehr, sehr klare Konditionierung hatte, nämlich mit Bezug auf den Gazastreifen. Darüber hinaus habe ich hier nichts mitzuteilen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann machen wir so hinten nochmal.
Hallo, Yasser Moeilek von Al-Arabi TV. Nur eine kleine Frage, Herr Hinterseher. Sie haben gesagt, dass die Beteiligten an dieser Flottille sind wohl behalten in verschiedenen Häfen in Israel. Aber gleichzeitig haben Sie gesagt, Sie werden sich bemühen, über den Botschafter in Tel Aviv zu wissen, wie viele Sie sind, wie viele deutsche Staatsbürgerinnen und Bürger da sind und wie es Ihnen geht. Wie können sich diese zwei Aussagen miteinander dann verknüpfen?
Ja, vielleicht einordnend. Wir haben die generelle Auskunft, dass alle Schiffe eben mittlerweile in Häfen sind und nicht mehr auf See. Zu den Einzelfällen, zu den einzelnen Kontakten bemühen wir uns eben um Zugang, so wie ich gerade ausgeführt hatte.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann haben wir noch eine Nachlieferung des BMI.
Eine Nachlieferung, eine Ergänzung. Und zwar haben wir soeben die Mitteilung erhalten vom französischen Innenministerium, dass der französische Innenminister leider nicht teilnehmen wird am Munich Migration Meeting. Das hängt zusammen mit der Regierungsbildung in Frankreich, die sich verzögert. Und da muss er in Paris vor Ort sein und kann leider nicht nach Deutschland reisen.
Herr Wilb dazu?
Nein, nicht direkt. Nein, nicht direkt,
nicht direkt dazu, sondern gleich zu einem anderen Thema. Dann sind Sie aber gleich dran mit einem anderen Thema.
Das ist ja nett. Vielen Dank. Und zwar nochmal zur Kabinettsklausur. Die fand ja bekanntermaßen in der Villa Borsig statt. Auch der französische Präsident war dort zu Gast. Frage, was geschieht denn mit Meseberg? Ist das auch mal irgendwie künftig Standort eines Treffens? Oder Neu-Hardenberg gab es ja früher auch schon mal. Und was kostet eigentlich der Unterhalt von Meseberg? Das ist ja deutlich größer. Dort gibt es auch Übernachtungsmöglichkeiten. Wird dieser Ort noch einmal Berücksichtigung finden? Danke.
Grundsätzlich haben Sie natürlich recht, dass es verschiedene Möglichkeiten, Gästehäuser etc. gibt, die für die Bundesregierung auch in Frage kommen. Ich kann sagen, dass es uns in der Villa Borsig wirklich gut gefallen hat, auch den Ministerinnen und Ministern wirklich sehr gut gefallen hat. Das ist aber keine Grundsatzaussage darüber, womöglich weitere Kabinettsklausuren, Treffen mit Staatschefs, Regierungschefs in Zukunft stattfinden.
Was kostet der Unterhalt von Meseberg?
Ja, da kann ich gerne auch noch mal ergänzen, die jährlichen Betriebs- und Personalkosten für Schloss Meseberg, dann haben Sie gefragt, für Betrieb und Unterhalt der Liegenschaft wurden in 2024 rund 1 Million Euro verausgabt.
Herr Hönig dazu.
Herr Mayer, der Nutzungsvertrag für Schloss Meseberg mit der Messerschmidt-Stiftung läuft ja 2027 aus, wenn das richtig ist so. Inwiefern gibt es ja eine Überlegung seitens der Bundesregierung für einen neuen Nutzungsvertrag? Also wollen Sie jetzt Meseberg quasi perspektivisch über 27 hinaus als Gäste aus der Bundesregierung nutzen? Oder gibt es schon eine Entscheidung, dass Sie sagen, da ist 27 Schluss, dann dient halt Schloss Meseberg dann anderen Zwecken durch die Messerschmidt-Stiftung?
Ja, ich kann vielleicht noch mal ergänzen, weil das ja auch gerade gefragt wurde. Zur Nutzung im Jahr 2024 gab es im Schloss Meseberg 3 Veranstaltungen und im Jahr 2025 bisher 1. Der Nutzungsvertrag für das Gästehaus läuft in der Tat bis Anfang 27, sodass, da ist ja noch ein bisschen Zeit auch zu gehen, die Frage einer Notwendigkeit einer Verlängerung sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht stellt und sicherlich zu gegebener Zeit dann diskutiert wird.
Weitere Fragen? Sehe ich nicht. Dann ist Herr Thurow mit einer weiteren Frage. Nein,
hat sich erledigt.
Hat sich erledigt. Gibt es weitere Fragen? Herr Hönig, Herr Mayer.
Ja, ins Auswärtige Amt. Sie haben ja heute mitgeteilt, dass Sie die Geschäftsträgerin Georgiens ins Auswärtige Amt eingeladen haben. Also zunächst zu dieser Formulierung eingeladen. Das ist ja eine Stufe unter einbestellt. Jetzt wurde ja vor 2 Wochen der deutsche Botschafter in Georgien wurde einbestellt. Vielleicht können Sie einfach mal erklären, warum Sie den eingeladen haben und nicht einbestellt haben. Und oder diese Geschäftsführerin. Und vielleicht können Sie noch ein bisschen was zu den Hintergründen sagen. Was ist aus Ihrer Sicht da quasi der Hauptkonflikt mit Georgien?
Ja, Sie stellen richtig fest, dass wir die Geschäftsträgerin Georgiens eben zum Gespräch ins Auswärtige Amt eingeladen hatten. Sie hat diese Einladung zum Gespräch auch als solche verstanden und ist dem selbstverständlich nachgekommen. Wir haben in dem Gespräch klar die Vorwürfe und aggressive Rhetorik der georgischen Führung gegenüber unserem Botschafter in Tiflis zurückgewiesen und aufgefordert, diese unverzüglich einzustellen. Sie können das Ganze auch nochmal, wir haben es auf Social Media auf entsprechend gepostet, noch einmal nachlesen auch.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann gibt es noch eine Nachlieferung des BNJ. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich wollte nur noch kurz, weil wir vorhin das ein bisschen offen gelassen hatten, die Differenzierung zwischen Verlust und Entzug der Staatsangehörigkeit. Also vielleicht noch mal ganz grundsätzlich. Entzug der Staatsangehörigkeit liegt immer dann vor, wenn die Staatsangehörigkeit gegen den Willen des Betroffenen vom Staat weggenommen wird. Und das ist also im Verständnis der Rechtsprechung immer dann der Fall, wenn es der Betroffene nicht in seiner Macht hat, durch eigene Handlungen den Entzug der Staatsangehörigkeit abzuwenden. Also das ist nach dem Grundgesetz unzulässig. Was möglich ist, ist eben der Verlust der Staatsangehörigkeit. Der darf nur anknüpfen an Tatbestände, die die der Betroffene beeinflussen kann. Das ist zum Beispiel der Verzicht auf die Staatsangehörigkeit oder der Eintritt in ausländische Streitkräfte, die Beteiligung an Terrorhandlungen im Ausland oder eben auch die Rücknahme einer rechtswidrig herbeigeführten Einbürgerung. Da ist ja dann eine Täuschung im Spiel gewesen. Also auch das hat man in der eigenen Macht sozusagen. Und die darf eben auch nicht, der Verlust darf eben auch nicht zur Staatenlosigkeit führen. Und die Frage von Herrn Jessen war ja, sozusagen wird der Verlust irgendwie festgestellt oder verliert man den, ohne dass man was davon mitbekommt. Und der Verlust der Staatsangehörigkeit wird tatsächlich immer von einer im Staatsangehörigkeitsgesetz bestimmten Behörde dann auch festgestellt. Das gibt ja eben diese unterschiedlichen Verlusttatbestände, die ich jetzt eben schon genannt habe. Und gegen die Feststellung eines solchen Verlustes stehen einem dann auch die Rechtsmittel offen. Also es ist also nach dem Staatsangehörigkeitsrecht nicht eine Situation denkbar, wo man sozusagen sich nicht zur Wehr setzen kann und irgendwie nach Ablauf von Zeit plötzlich erfährt, dass man eigentlich ja schon seine Staatsangehörigkeit verloren habe, die deutsche.
Gibt es weitere Nachfragen dazu? Das sehe ich nicht. Gibt es noch andere Fragen? Das sehe ich auch nicht. Dann bedanke ich mich, wünsche ein schönes, langes Wochenende und ja, tschüss.